Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 26. Januar, 7.07 Uhr. Es ist mal wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Und wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tages.
Hertha BSC, hatte Klinsmann am Ende doch recht?
Tuchel zu Chelsea, sportlich sinnvoll, aber die weichen Faktoren machen unseren Experten skeptisch.
Außerdem haben wir natürlich wieder die Geburtstagskinder des Tages und da sind heute ganz spezielle und vor allen Dingen auch außergewöhnliche Typen dabei.
Und wir blicken auf diesen Tag, auf den 26. Januar in der Sportgeschichte zurück. Aber vorher haben wir die Frage des Tages für euch. Zwei Meinungen in je 40 Sekunden.
Sollten Krankenkassen weiter auf Sportlerbrüsten, also natürlich auf Trikots, werben dürfen? Das fragt aktuell das Bundesministerium für Gesundheit und stellt den bisherigen Beschluss dazu in Frage. Denn aktuell wird geplant, dass die über 100 gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland keine Trikotwerbung mehr machen dürfen. Denen soll das untersagt werden. Auch die Bandenwerbung im Sport wird dann für sie wohl nicht mehr erlaubt sein.
Ja, so ein Sponsoring diene lediglich dazu, den Bekanntheitsgrad und das öffentliche Image der Krankenkassen aufzubessern. Nicht jedoch, um sachbezogene Informationen zu vermitteln, kritisiert das Bundesministerium für Gesundheit und deshalb das geplante Werbeverbot.
Ja, der Entwurf befindet sich gerade in der Anhörung. Mal gucken, was da kommt. Aber wir hören uns das Ganze auch gerne an, beziehungsweise geben unsere Meinung zu Gehör. Zwei in je 40 Sekunden dazu. Ich sag mal, und bitte, Andreas.
Ich halte diesen Referentenentwurf für falsch. Krankenkassen stehen in einem Wettbewerb, das weiß jeder. Und man vergleicht natürlich auch die Leistungen. Dann ist es für mich auch okay, dass das Marketingbudget für Werbung in eigener Sache eingesetzt wird. Und zwar nicht nur leistungsbezogen, sondern auch aus Imagegründen. Dadurch wird kein Cent mehr oder weniger für die Patienten aufgebracht. Auffällig ist zum Beispiel bei der Handball-Nationalmannschaft. Dort ist die AOK Trikotsponsor. Es geht aber auch um Bandenwerbung und um Sponsoring an sich. Und da sind wir beim wichtigen Punkt. Viele Breitensport-Events, herausragende Amateure konnten ohne die Partnerschaft der Kassen nicht trainieren und arbeiten, wie sie es jetzt tun. Wenn das verloren ginge, wäre das ein massiver Einschnitt in den Breitensport, könnte Schwierigkeiten geben und könnte auch Sogwirkungen auf zum Beispiel die Sparkassen haben oder auch Lotto, auch große Partner des Sports. Das darf nicht passieren.
Naja, also ich finde das Verbot gar nicht mal so schlecht. Es darf nämlich auch nicht sein, dass Krankenkassen mittlerweile mehr für Werbung und damit zur Kundengewinnung ausgeben, als für ihren eigentlichen Zweck, nämlich die Gesundheitsvorsorge. Die sollte doch eigentlich im Mittelpunkt stehen, finde ich. Aber dafür geben die Krankenkassen mittlerweile weniger aus als für die Werbung. Das geht aus einem Bericht der Ärztezeitung hervor. Und das kann ja nun wirklich nicht sein, dass von überspitzt gesagt meinen Gebühren Sportler gefüttert werden. Ja gut, die Kleinen, zum Beispiel die Handballer, kriegen was ab, du hast es gesagt, aber eben auch die ohnehin schon reichlich alimentierten Fußballer, der BVB oder Gladbach im Falle der AOK. Außerdem dürfen die Kassen ja trotzdem weiter werben. Allerdings müssten sie Infos zu ihren Leistungen dabei in den Vordergrund stellen oder aber Präventionsmaßnahmen durchführen. Ich finde, das würde ihnen und uns allen mehr nutzen als nur ein dicker Namensschriftzug auf dem Trikot oder auf der Bande.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach. Und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. An die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Ganz wichtig, bitte nur eine Sprachnachricht an diese Nummer. Beginnt die Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen. Dann bitte eure Meinung zu diesem Thema.
Stand jetzt. Aktuell.
Der Nachfolger für Bruno Labbadia war bei Hertha BSC schnell gefunden und ist, wie vermutet, ein alter Bekannter. Pal Dardai, der war von Februar 2015 bis Sommer 2019 schon mal Cheftrainer der Berliner, hatte damals den Abstieg vermieden und Hertha dann sogar ins internationale Geschäft geführt. Zuletzt hatte er die U16 des Vereins trainiert. übernimmt nun also wieder die Profis. Ihm zur Seite wird Andreas Neuendorf, der U23-Coach, gestellt. Sie sollen also als Hertha Urgesteine den drohenden Abstieg vermeiden. Wir lassen uns die Situation der Berliner mal bei Marc Schwitzki vom Hertha Base Podcast und 90plus.de einschätzen. Marc, es soll jetzt also zurück in die Zukunft gehen mit Paul Dardai, mit dem Mann, den Michael Preetz einst ersetzte. Und Preetz, der wird jetzt von Arne Friedrich ersetzt, der vom Performance Manager zum Sportdirektor aufstieg. Wie bewertest du denn diesen Schritt bei Hertha?
Ja, bei aller Fußballromantik, Paul Dardai, Zecke Neuendorf, Arne Friedrich, darf man nicht vergessen, dass das letztendlich auch ein Eingeständnis des Vereins ist, dass die letzten anderthalb Jahre so dermaßen schiefgelaufen sind, dass man den kompletten Reset-Button drückt und eigentlich ja wieder beim Stand von 2019 anlangt, als Paul Dardai noch Trainer war. Damals mit Rainer Wittmeier als Co-Trainer, jetzt ist es Zecke Neuendorf. Arne Friedrich ist ja nicht jetzt aufgestiegen zum Sportdirektor, das ist er ja schon zum Anfang der Saison, richtig, davor war Performance Manager. Was sich jetzt halt ändert, ist, dass er bis Saisonende der alleinige sportliche Verantwortliche sein wird oder bis auf Weiteres zumindest. Und den Schritt jetzt zu bewerten, fällt natürlich schwer, weil man noch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Aber die Gründe sind da und es war eigentlich alternativlos auf jeden Fall nach Labbadia und Preetz einfach einen Cut zu machen oder jetzt auch den Cut zu machen, weil Hertha jetzt einfach auch in einer sportlich bedrohlichen Situation steckt. Wir reden nicht nur davon, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, sondern man ist in Abstiegsangst. So auch natürlich, vollkommen klar, wir reden auch über Mainz, Köln und Schalke. Es gab schon schlimmere Abstiegskämpfe, dennoch ist der Relegationsplatz nur noch 2 Punkte entfernt, also davon, dass man nicht kleiner reden, als es ist. Und dafür musste man eine Lösung finden. Paul Dardai ist eine Vereinsikone, das steht außer Frage. Und es steht auch außer Frage, dass er diese Mannschaft wieder da rausführen kann, da er das ja bereits vor 5 Jahren schon einmal geschafft hat. Oder 5 Jahren, jetzt sind es ja mittlerweile 6. Da hat er die Mannschaft in einem ähnlichen Zustand übernommen. Diesmal ist sie natürlich fußballerisch besser, aber genauso wenig ein Team. Und das wird jetzt von ihm und Zecke Neuendorf erwartet, dass da eine Mannschaft geformt wird, weil das, muss man sagen, hat halt eben Bruno Labbadia leider nicht geschafft, eine Einheit zu formen. Das waren bis zum Ende 11 Einzelspieler. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, zumindest, dass Dardai und Zecke solch ein Ethos an den Tag legen, dass sich da dahingehend etwas verändert, zumal Hertha so oder so, glaube ich, einfach, um diese Eigendynamik zu stoppen, andere Gesichter an der Seitenlinie braucht. Und dementsprechend war der Schritt völlig alternativlos. Und jetzt wird man halt sehen, wie es dann in den nächsten Wochen und Spielen mit den neuen Verantwortlichen weitergehen wird.
Erst war ja die Rede davon, dass Dardai nur bis Saisonende übernehmen sollte. Jetzt soll er also sogar 1,5 Jahre bleiben. Wie beurteilst du das?
Sicherlich ein Kompromiss gewesen mit ihm, da er vielleicht nicht den reinen Feuerwehrmann spielen wollte und eventuell sogar noch mal 1 Jahr mehr haben wollte, um diesen Verein wieder auf wirklich, um seine Ideen vielleicht reinzubringen und diesen Verein wirklich auf stabile Beine zu stellen. Und das machst du ja nicht mit einem halben Jahr Feuerwehrmannsjob. So, zum anderen, vielleicht musste Hertha sich auch eingestehen, dass vielleicht die perspektivische Lösung zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht greifbar war. Und bevor man eine Hängepartie bis Sommer hat, oder ab Sommer, wie es denn jetzt weitergeht, hat man sich gesagt, okay, wir machen nochmal 1,5 Jahre Dardai, das ist für uns der Reset-Knopf in der Zeit, versuchen wir alles auf andere Beine zu stellen, versuchen dann eine große Lösung zu finden. Also dementsprechend ist die Trainerposition ja jetzt für 1,5 Jahre erstmal geklärt, sollte nichts Überraschendes passieren, aber gut, wir reden von Hertha, wer weiß. Nee, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal geregelt. Viel spannender wird dementsprechend sein, was die sportliche Leitung angeht. Also ich persönlich rechne nicht damit, dass Arne Friedrich das komplett übernehmen wird. Also zum einen gab es Gründe dafür, warum man neben dem Geschäftsführer Sport Michael Preetz auch einen Sportdirektor eingestellt hat, weil das mittlerweile so große Aufgabenbereiche sind, dass man da einfach mehrere Personen im sportlichen Bereich braucht. Und zum anderen ist es einfach so, dass Arne Friedrich ja noch kaum Erfahrung hat. Der kam mit Klinsmann als Performance Manager, eine Rolle, die keiner klar definieren konnte. Er sollte irgendwie Kontakt zur Mannschaft haben, sollte irgendwie so ein bisschen Teammanager-mäßig sein. Jetzt ist er Sportdirektor, auch da ist er jetzt noch überhaupt nicht lange dabei. Wir reden eben erst seit Saisonanfang und auch da ist halt, weiß keiner so genau, wie da bislang sein Einflussbereich war. Also seine Arbeit ist auch sehr schwer zu bewerten, eigentlich fast schon negativ. was irgendwie mitzunehmen ist, ist halt, dass er im Sommer mit daran beteiligt war, den Kader zu bauen. So, das wurde klar so gesagt, dass er damit mit aktiv einbezogen wurde. Und wir wissen, wie die Kaderplanung verlaufen ist. Nicht gut. Sie hat letztendlich auch den Trainerjob von Bruno Labbadia gekostet. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Arne Friedrich das in Zukunft weiter alleine machen wird. Dafür ist er zu unerfahren. Und ihm wird sicherlich nochmal jemand zur Seite gestellt. Wer das dann wird, das wird man sehen. Es gibt interessante Varianten. Auch ein Rufen Schröder oder so, der wurde jetzt noch nicht gehandelt, aber es gibt zumindest ein paar Namen auf dem Markt, die ein bisschen Erfahrung in dem Job haben und frei sind. In den nächsten Monaten kann sich da sicherlich auch noch was entwickeln. Wichtig wird es für Hertha eben sein, ab Sommer eine schlagkräftigere Truppe zusammenzustellen auf dem Platz. Und da braucht es sportliche Kompetenz und die muss in den nächsten Wochen und Monaten dazu gewonnen werden, ganz klar. Unabhängig von der Trainerposition.
Und jetzt ganz ketzerisch gefragt, hatte Klinsmann am Ende doch recht mit seiner Beurteilung der Lage bei Hertha?
Ja, einschränken muss man bei Klinsmann natürlich sagen, dass sein Verhalten weiterhin nicht zu tolerieren ist. Unterste Kanone menschlich, hoch egoistisch war. Das verändert sich nicht. Und es verändert sich auch nicht, dass in diesen ominösen Tagebüchern auch ganz, ganz viel Stuss drin stand. Also das ist so. Aber, und da wird es eben interessant und darauf zielt die Frage hier ab, ja, er hatte mit gewissen Punkten auch recht. Er sprach beispielsweise von fehlender Leistungskultur. Und da muss man sagen, das stimmt. Das stimmt, es hat aber auch damals jetzt Hertha Insider nicht wirklich überrascht, dass man zu dem Fazit kam, weil auch da war Michael Preetz schon über 10 Jahre im Verein, knapp 11. Also dementsprechend war das jetzt nichts, was einen aus allen Angeln gehoben hat, aber klar, diese Analyse dahingehend hat gestimmt. Und ich habe auch schon seit damals gesagt, hätte Klinsmann sich humaner verabschiedet, hätte Klinsmann diese Tagebücher auf gefühlt ein DIN-A4-Blatt runtergeschmelzt und nur diese Punkte ganz klar angesprochen, hätten die, ich sage jetzt mal, viel mehr wehgetan. Sie hätten mir viel mehr Wucht gehabt. So konnte man aber, weil der Abschied von Klinsmann so unter aller Sau war, konnte man das sehr leicht unter den Teppich kehren und musste sich damit nicht auseinandersetzen. Aber ja, Thema fehlende Leistungskultur, Thema irgendwie phlegmatisch zu sein, und ja, sich nicht Neuem zu öffnen und in der eigenen Suppe zu schwimmen, ja, total, hat gestimmt. Und dass Klinsmann innerhalb von seinen knapp 80 Tagen zu dieser Analyse kam und dass auch jetzt Carsten Schmidt, der neue CEO, nach 55 Tagen solch einen krassen Schritt gewagt hat, das muss man ja sagen, Preetz nach fast 12 Jahren aus dem Verein zu holen, ist ein krasser Schritt, ist eine Zäsur. Das zeigt ja auch nochmal, dass wenn er das nach so kurzer Zeit macht, dass gewisse Probleme relativ offensichtlich waren und dass es da einen Kulturwandel gebraucht hat und einen Kurswechsel und der wurde jetzt begonnen. Jetzt wird halt gespannt, jetzt ist halt aber auch nur der erste Schritt getan. Das eine war, Preetz gehen zu lassen, beziehungsweise dass Preetz gegangen wird. Jetzt wird entscheidend sein, was die Nachfolge ist, weil das ist eben gehört zur Lösung und zur Antwort dazu und da kann man gespannt sein.
Sagt Marc Schwitzki vom Hertha Base Podcast. Marc, vielen Dank für deine Einschätzung zur aktuellen Situation bei Hertha BSC.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind oder die Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch. Dafür gibt's die Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Eindeutige Haltungen und klare Kante. ist immer top. Und heute unser Top des Tages, weil der Sport sich gegen den Despoten auflegt. Nach dem Eishockey, also nach der Eishockey-WM, wird es nun auch keine WM im modernen Fünfkampf in Belarus geben. Dass die dort ausgetragen werden würde, solange Diktator Lukaschenko dort an der Macht ist, könne er sich nicht vorstellen, sagt der Präsident des Weltfünfkampfverbandes Schiemann im Deutschlandfunk. Wir finden, das ist richtig so. Schön wäre es nun, wenn sich auch IOC und die FIFA in ähnlichen Fällen auch mal so klar positionieren würden.
Und auch der Deutsche Handballbund hat sich positioniert, nämlich zum Thema Abschneiden bei Olympia. Und da sind ganz große Töne zu hören, denn Präsident Michelmann, Sportvorstand Kromer und auch DHB-Vize Hanning, die haben die Goldmedaille in Tokio mal als Ziel für die Nationalmannschaft ausgegeben. Und das, obwohl die DHB-Auswahl Stand jetzt noch nicht mal für Olympia qualifiziert ist. Ja, das Quali-Turnier findet nämlich erst im März statt. Offensive Ziele in allen Ehren, aber ein bisschen Demut, vor allem mit dem vorzeitigen WM-Aus jetzt in Ägypten im Hinterkopf, finde ich, täte ganz gut. Von daher ist diese Zielvorgabe Stand jetzt erstmal für mich ein Flop, weil er unnötig Druck aufbaut auf das Team und ein bisschen größenwahnsinnig klingt.
Geburtstagskind des Tages.
Heute haben wir eine ganz erlesene Geburtstagsrunde beisammen. The Great One ist dabei und The Special One auch.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag Wayne Gretzky, der beste kanadische, ja wohl auch größte Eishockeyspieler aller Zeiten. Er gewann Olympiagold, die Weltmeisterschaft, viermal den Stanley Cup und hält noch heute zahlreiche NHL-Rekorde.
59 wird er heute. Andreas Aguilar, deutscher Kunstturner. In Barcelona geboren, aufgewachsen auf den Philippinen, später wohnhaft in Hannover. Ja gut, dafür ging es dann sportlich für ihn bergauf. 1989 wurde er Weltmeister an den Ringen bei der Heim-WM in Stuttgart im Hannover des Südens, wie Harald Schmidt mal gesagt hat. Darüber hinaus wurde er sechsmal deutscher Meister.
58 Jahre jung ist heute José Mourinho, the special one, trainiert aktuell Tottenham Hotspur und wir sagen darauf ein schaumloses englisches Bier, oder?
Ja, schaumlos kann man bei dem nicht sagen. Der brodelt ja eigentlich immer wie ein Vulkan. Aber ganz ehrlich, ich mag den Typen, weil er ist irgendwie ehrlich. Er ist zwar für viele ein rotes Tuch, aber ich finde ihn echt gut. Also gut, er hat auch mal Inter Mailand trainiert und die zu alter Größe geführt. Das hat sich bei mir natürlich eingebrannt. Aber er ist, glaube ich, auch so abseits des Platzes, wenn er seine Mannschaft nicht gerade mit seinen Allüren in Schutz nehmen muss, ein ganz netter Kerl. Der hat, als er noch bei Real Madrid war, ein Putzmann, der aus den USA rüberkam, der für die Madrilenen gearbeitet hat, wenn die im Trainingslager in den USA waren, am Trainingslager in Madrid erkannt und hat gesagt, sag mal, was machst du denn hier? Du bist doch aus den USA. Ja, bin ich, aber ich habe mir mein letztes Geld genommen, um mir diese Reise mal zu euch hier zu ermöglichen. Und er hat gesagt, pass auf, ab jetzt bist du hier eingeladen, du bezahlst hier gar nichts und du kommst auch mit zur Champions League und ansonsten geht hier sowieso alles auf mich. Und dann hat er ihn tatsächlich auch noch für die Champions League akkreditiert als Betreuer.
Oh, das ist aber nicht der Zug von ihm, ne? Aber das mit dem Schweinsteiger, ja, das werde ich ihm nicht verzeihen, dass er den so kalt gestellt hat. Da bin ich böse mit ihm.
Lu, er ordnet dem Erfolg eben alles unter.
Ja, ich auch. Schweinsteiger voll live. Das ist für mich, also da gibt's ja, das ist ein Fußballgott. Aber egal. Trotzdem, er soll im Kreise seiner Lieben heute den 58. Geburtstag feiern und auch dem Fußball noch lange erhalten bleiben. Es gibt ja so viele komische Typen. Da ist so einer doch auch nochmal was Positives, oder?
Auf jeden Fall und positiv. Auch Peter Sagan, nicht weil er Radfahrer ist, nein, und nicht so, sondern weil er ein erfolgreicher Radfahrer ist. Hier bloß nichts falsch verstehen. Er war der erste Radrennfahrer, der dreimal in Folge Straßenweltmeister wurde. Siebenfacher Gewinner des grünen Trikots bei der Tour ist er auch. Dazu noch Klassiker-Spezialist, seit heute 31. Und er ist einer, der jetzt in dieser Saison nochmal dem großen Traum hinterher fährt, dem Sieg bei Mailand Sanremo.
Ach, also da drücken wir ihm die Daumen. Ich habe mir gerade einen Unterberg auf die Geburtstagskinder eingeschenkt. Möchtest du auch einen?
Ja, gib her. Also früher morgen ist das immer alles ganz
klar.
Gut.
Gut, alles klar. Nein, natürlich nicht. Kaffee war's. 28 Jahre jung. Anna Schaffelhuber, deutsche Monoskifahrerin, siebenfache Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics, elffache Weltmeisterin, 33 Medaillen. Insgesamt hat sie Stand jetzt bei Großereignissen gewonnen und heute feiert sie Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
Das sage ich auch und allen Geburtstagskindern, die wir jetzt nicht namentlich erwähnt haben, sowieso.
Heute in der Sportgeschichte.
Am heutigen Tag im Jahr 1913, da wurde Jim Thorpe, dem Doppel-Olympiasieger, der Olympischen Spiele 1912 in Stockholm. Da war er im 5- und im 10-Kampf erfolgreich. Da wurden ihm seine gewonnenen Medaillen wieder aberkannt. Es war nämlich rausgekommen, er hatte gegen das Amateurstatut verstoßen, als er zu Studentenzeiten in den Semesterferien mal für Baseball-Einsätze so knapp $40 kassiert hatte. Also keine Reichtümer. Die Geschichte ist ziemlich spannend, die dahinter steckt, hat auch 70 Jahre später noch ein Happy End. Und das könnt ihr alles nachhören in unserem Olympia-Podcast, das Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de.
Wir machen gleich weiter mit Olympia. 1924, bei den ersten Olympischen Winterspielen in Chamonix, da gewann der US-Eisschnellläufer Charles Choutre die allererste Goldmedaille der Geschichte. Er siegte heute, vor 97 Jahren, über die 500 Meter.
Überraschenderweise stellte er einen olympischen Rekord auf.
Ja, der aber bis heute keinen Bestand mehr hat, muss man
sagen. Na, da war sehr schnell dann wieder. Genau. Und der hatte da zumindest 4 Jahre Bestand. Und Olympische Winterspiele, die ziehen sich wie ein roter Faden durch diesen Tag in der Sportgeschichte. 1956 in Cortina d'Ampezzo, da wurden die 7. Winterspiele eben auch am 26. Januar eröffnet. Und auf den Wettkampfstätten übrigens, die 1981 im Bond-Film For Your Eyes Only die Kulisse einiger actionreicher Verfolgungsjachten bildeten.
Spektakulär. Der 26. Januar war aber auch der Tag, an dem Highschool-Basketballer Danny Heater einen bis heute nicht gebrochenen Rekord aufstellte. Er erzielte 135 Punkte in einem einzigen Spiel, 55 davon in den letzten 10 Minuten des Spiels. Außerdem pflückte er noch 32 Rebounds.
Das wahrscheinlich höchste Double-Double aller Zeiten. Außerdem gab es 1997 an diesem Tag ein Super Bowl-Finale. Super Bowl Nummer 31 und den gewannen die Green Bay Packers gegen die New England Patriots in New Orleans mit 35-21. MVP wurde damals Desmond Howard und ich bin bei dem Spiel eingeschlafen. Einer meiner ganz vielen missglückten Versuche, mit American Football warm zu werden. Es hat bisher Stand jetzt immer noch nicht geklappt.
Also ich weiß das, wir hatten da schon häufiger drüber gesprochen, aber in der Nacht 7. auf 8. Februar kommt der nächste Super Bowl und ganz ehrlich, mit diesen beiden Mannschaften und dieser Partie, da würdest du jetzt nichts falsch machen. Kansas City Chiefs gegen Tampa Bay Buccaneers, ein unfassbar gutes Spiel. Ich lade dich herzlich ein, dieses Spiel doch zu gucken.
Ich muss Vielleicht es mir klappt's überlegen. Ja. Ich überleg's mir.
Ja. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann guck ich's halt. Achso, ja richtig, wir haben zum Schluss ja auch nochmal was, aber da muss man sagen, da gehen wir jetzt bitte nochmal emotional so ein kleines bisschen in uns, das ist wirklich ein sehr, sehr trauriger Jahrestag, den wir heute begehen, wenn man das so sagen will. Der Basketballsport verlor einen seiner größten Spieler, eine echte Legende, heute vor einem Jahr. Da starb NBA-Superstar Kobe Bryant zusammen mit seiner Tochter und weiteren Insassen bei einem Helikopterabsturz in den Hügeln oberhalb von Calabasas. Das ist jetzt schon wieder ein Jahr her und die Sportwelt, die vermisst ihn.
Stand jetzt aktuell.
Und noch einen Trainerwechsel haben wir, Stand jetzt, zu analysieren. Der FC Chelsea, der hat sich gestern von Frank Lampard getrennt, nachdem der wochenlang schon unter Druck gestanden hatte, den schlingernden Kurs der Blues aber dann doch nicht begradigen konnte. Nur Platz 9 nach 19 Spieltagen, zu wenig für die Ansprüche des FC Chelsea. Und nun soll es Thomas Tuchel bei den Blues an der Stamford Bridge richten. Lassen wir uns diesen Move doch mal einschätzen von Premier League-Experte Chris McCarthy von 90plus. Chris, Lampard war als Club-Ikone 2019 mit dem Job bei Chelsea beauftragt worden. Er hatte den glücklosen Maurizio Sarri beerbt. Letztlich ohne große Erfahrung war er in diesen Job gegangen und auch vielen Unkenrufen zum Trotz.
Ja, so manch einer hatte Zweifel an Frank Lampard, als er im Sommer 2019 beim FC Chelsea das Amt übernahm. Darüber hinaus hatten die Blues natürlich auch noch eine Transfersperre zu verschmerzen, mussten auch noch den Abgang von Eden Hazard hinnehmen. Also sehr schwere Umstände für einen relativ unerfahrenen Trainer. Und trotzdem war die erste Saison ein voller Erfolg. Lampard musste, notgedrungen natürlich, auf eine sehr junge Mannschaft setzen, sehr unerfahrene Mannschaft. Aber ihm gelang es, eine hungrige Truppe zusammenzustellen, die mit einer großen Intensität spielte und sogar in die Champions League kam. Das war so nicht unbedingt zu erwarten aufgrund der Umstände. Ja, und diesen Sommer vergangenen Sommer besser gesagt, wollte man natürlich dann den nächsten Schritt machen. Die Ambitionen des FC Chelsea sind natürlich ein Tick größer, als nur die Champions League zu erreichen. Die Blues nahmen über 200 Millionen Pfund in die Hand und das zu Corona-Zeiten, holten Hakim Ziyech, natürlich Timo Werner, Kai Havertz, also zumeist Offensivspieler.
Also richtig viel Geld für richtig viele, zumindest auf dem Papier, mal gute Leute. Woran ist Lampard denn aber am Ende gescheitert? Gutes Material hatte er doch.
Am Anfang der Saison tat sich Chelsea ein wenig schwer, die richtige Balance zu finden. Es gab einige torreiche Unentschieden. Am Anfang wackelte die Defensive, dann wurde die Defensive stabiler, aber es hakte in der Offensive. Und seit Dezember ging es dann komplett bergab. Nachdem Chelsea in den ersten 11 Spielen nur ein Spiel verlor, waren es jetzt seit dem 12. Spieltag ganze 5 Niederlagen bis heute. Man merkt, dass es in der Mannschaft in vielen Bereichen hakt. Das defensive Umschaltspiel ist schlecht. Es fehlt komplett an Intensität in allen Mannschaftsbereichen. Und das Schlimmste ist natürlich nach diesen Transferausgaben, dass Lampard es nicht hinkriegt, eine schlagfertige Offensive auf den Platz zu stellen. Also Kai Havertz ist überhaupt noch nicht angekommen, liegt natürlich auch an seiner Corona-Erkrankung zwischendurch. Aber insgesamt fließt die Offensive überhaupt nicht, obwohl so viele kompetente Spieler auf dem Platz stehen. Timo Werner hat eine Torflaute, Hakim Ziyech konnte nur in Ansätzen zeigen, was er kann. Also Lampard ist es nicht gelungen, hier etwas auf die Beine zu stellen. Und darüber hinaus gibt es anscheinend Zweifel in der Mannschaft an ihm, beziehungsweise sogar ein schlechtes Verhältnis mit einigen Spielern, die unzufrieden sind. Er ist umstritten in der Mannschaft. Und ja, könnte natürlich auch daran liegen, dass Lampard in den Spielanalysen nach Abpfiff sehr selten über seine Herangehensweise, über seine Philosophie und seine Taktik redet, sondern zumeist die Spieler dafür verantwortlich macht, was eben passiert ist. Er unterstellte ihnen des Öfteren fehlenden Einsatz oder schwache Umsetzung. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das insgesamt auch sehr schlecht ankam, aber insgesamt bei der Vereinshierarchie. Wir wissen, wie Roman Abramowitsch tickt, was seine Ziele sind und wie wenig Geduld er in der Regel eigentlich hat. Und dementsprechend Platz 9 nach 20 Spieltagen, obwohl man so viel auf dem Transfermarkt tat, ist natürlich deutlich zu wenig. Und darüber hinaus ist Frank Lampard Stand jetzt auch der erfolgloseste Trainer in der Geschichte des FC Chelsea, was den Punkteschnitt angeht. Und dementsprechend sah sich Chelsea sicherlich gezwungen, jetzt die Reißleine zu ziehen.
Die Reißleine ist also gezogen worden und der Fallschirm, der jetzt aufgehen soll, heißt Thomas Tuchel, frisch gefeuert bei PSG. Chris, wie beurteilst du diese Wahl, die Chelsea da getroffen hat? Tuchel und Chelsea, kann das passen? Passt das?
Ich halte die Verpflichtung von Thomas Tuchel für sehr interessant und irgendwie auch ein wenig fragwürdig aus der Perspektive des FC Chelsea. Das liegt nicht an Tuchels Trainerkompetenz. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Trainer, einen fast schon unterschätzten Trainer nach seiner Zeit in Paris. Er musste da mit sehr viel schwierigen Individuen arbeiten, formte da wirklich eine tolle Mannschaft, die in der Champions League letzte Saison wirklich kämpfte und als Einheit fungierte. Aber wir wissen alle, dass Tuchel in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen mit der Vereinsführung kam, vor allem mit dem Sportdirektor. Es gab zumindest immer wieder Ungereimtheiten und Unruhe, ohne da ins Detail zu gehen. Und da hat sich Chelsea in den letzten Jahren des Öfteren die Finger verbrannt. Ich denke da an Maurizio Sarri, an Antonio Conte, jetzt nicht unbedingt bei Lampard, aber die letzten beiden, die Italiener, da gab es oft Probleme mit der Vereinsführung, unterschiedliche Vorstellungen, was den Transfermarkt angeht, die Transferstrategie angeht. Und bei beiden führte das letztendlich zum Aus, beziehungsweise spielte da eine sehr große Rolle und nahm Überhand auf die sportliche Leistung des Vereins. Und da wundert es mich ein wenig, dass Chelsea wieder diese Route fährt, eine starke Persönlichkeit an Bord zu holen, die es dann auch ausspricht, wenn etwas nicht passt. Das sage ich wertfrei. Das ist natürlich auch wichtig, dass so etwas passiert. Aber bei Chelsea hat man da in letzter Zeit schlechtere Erfahrungen gemacht, sage ich mal. Insgesamt gab es zuletzt des Öfteren Berichte, dass Chelsea tatsächlich einen deutschsprachigen Trainer sucht, beziehungsweise einen Trainer mit hoher Bundesliga-Erfahrung. Das liegt unter anderem daran, dass man glaubt, dass die Bundesliga-Vereine alle gute Strukturen haben, gut darin arbeiten. Und auch, dass man natürlich mit Havertz, Werner, aber auch Pulisic drei Spieler hat, die in der Bundesliga groß wurden, dort ihre besten Leistungen bisher zeigten und man denkt, dass jemand mit Bundesliga-Erfahrung und deutschsprachig natürlich das Beste aus diesen Spielern herauskitzeln kann. Also sportlich halte ich es für eine gute Verpflichtung, aber aufgrund der anderen Faktoren bin ich doch etwas überrascht und könnte mir vorstellen, dass es da auch wieder irgendwann zumindest zu Unruhe kommen könnte.
Chris McCarthy von 90 plus zur Verpflichtung von Thomas Tuchel als Nachfolger von Frank Lampard beim FC Chelsea. Chris, vielen Dank.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch der Blick auf den heutigen Sporttag. Wir haben den für euch natürlich mit auf dem Radar und den ein oder anderen Tipp geben wir euch gerne mit auf den Weg.
Englische Woche in der zweiten Bundesliga. Vier Spiele des 18. Spieltags finden heute statt, unter anderem um 20.30 Uhr Düsseldorf gegen den HSV.
Der 12. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. 19.30 geht's los mit den Nürnberg Ice Tigers gegen die Augsburger Panther.
20. Spieltag in der Premier League heute 21.15 der Doubleheader West Brom gegen Man City und Southampton gegen Arsenal.
Bist du schon aufgeregt?
Oh, nicht wirklich.
Nee, Derby della Madonnina in der Coppa Italia. Inter empfängt im Pokalviertelfinale Milan. Das kann für Mailänder Verhältnisse eigentlich nicht größer sein.
Das finde ich schon deutlich aufregender.
Das meine ich ja. Also das war, darauf wollte ich hinaus.
Ach,
ja,
ich dachte, du hast zurückgegriffen.
Ich dachte, du antizipierst, dass jetzt gleich Inter kommt. Und nochmal für unsere geneigten Hörer, die frisch dazugekommen sind. Du bist ja, sagen wir mal so, also für norddeutsche Verhältnisse der Superfan, wenn es um Inter geht.
Ich bin quasi heißblütiger Italiener. Sogar wirklich, Also so in 3% meines Blutes ist auch italienisches Blut. Also so ganz, ganz frühe Vorfahren und so. Deshalb,
ja. Ja gut, alles klar. Lässt du dich auch immer fallen und weinst gleich.
Wow, das ist ein böses Vorurteil gegenüber uns allen.
So, bam. So.
Aber wir bleiben in Italien mit Skifahren.
Hier, genau.
Die Damen fahren in Kronplatz nämlich. Das ist auch in Italien. Und die Herren, die sind in Schladming unterwegs. Das ist in Österreich.
Und heute um 18 Uhr sind die Bayern Baskets in der Basketball-Euroleague zu Gast bei BK Khimki in Russland.
Und vielleicht ist das morgen dann Thema bei uns, wenn es denn zum Tagesgespräch taucht, dann haben wir es bei Stand jetzt selbstverständlich auf dem Zettel.
Ab 7.07 Uhr sind wir selbstverständlich wieder für euch da. In der Zwischenzeit hört gerne fleißig meinsportpodcast.de, abonniert unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, bewertet ihn auch sehr gerne. Also ich meine, ihr kriegt bei uns auf der Plattform alles, was das Sportlerherz begehrt.
Und das rund um die Uhr zum Abruf, ganz wie ihr mögt. Ihr könnt nachts um 3 dahin gehen, wenn Franz Beckenbauer den Olaf Thon wächst, weg zum Elfmeterschießen, dann könnt ihr einen Podcast hören. Also solltet ihr auf jeden Fall tun.
Ja, genau. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Special Interest, wie zum Beispiel jetzt American Football, auch da gibt es einen Podcast dazu. Oh, müsstest du vielleicht mal da ab und zu mal reinhören. Vielleicht kann man dich da ankicken.
Es gibt diverse. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Die sind alle gut. Deshalb unbedingt reinhören und dann natürlich bei uns morgen wieder dabei sein. Bis dahin sagen wir Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.